Grundlagen des Glaubens für eine feste Jesus-Nachfolge. Ich finde das ein super spannendes Thema und ich freue mich auch richtig drauf, die nächsten Wochen da zu erleben, die unterschiedlichen Themen, die wir uns anschauen werden im Gottesdienst. Und es ist auch eine gute Möglichkeit, Leute einzuladen in den Gottesdienst, weil wir uns wirklich mal mit den Basics nochmal des christlichen Glaubens beschäftigen werden. Und ich habe im Vorfeld mich selber auch inspirieren lassen und habe einiges auch dazu gelesen. Und da will ich gleich im Vorfeld, weil das werde ich in den Gottesdiensten nicht machen. Ich bin kein Freund davon, wenn in einem Gottesdienst gesagt wird, hier, ihr müsst dieses Buch unbedingt lesen. Aber in so einem Abend kann man das ja mal machen. Ein Buch von Hans-Joachim Eckstein, Beziehungsgewiss, Grundlagen des Glaubens, eine Gesamtausgabe. Das empfehle ich da gerade mal, weil das ist echt super. Also für mich finde ich auch auf eine einfache Art geschrieben, recht einfache Art so und ja, für jedermann, finde ich. Aber es ist natürlich auch Theologie, ne? Das wollen wir gleich mal sagen. Also ist jetzt keine Kinderbibel oder sowas, sondern es geht um Theologie, es geht um Grundlagen des Glaubens. Genau, aber das kann ich empfehlen, Beziehungsgewiss, Grundlagen des Glaubens von Hans-Joachim Eckstein. So, damit ist die Werbung für ein Buch auch schon beendet. Wir wollen heute starten mit diesem Themenabend, geschenkt eine biblische Betrachtung zu 2. Petrus 1, Vers 15. Aber bevor wir das tun, möchte ich beten. Ja, Jesus, ich danke dir. Ich danke dir echt für diesen Abend jetzt, für diese Möglichkeit. Ich danke dir, dass wir zusammenkommen dürfen, um über den Glauben nachzudenken, um unsere Beziehung zu dir und was wir brauchen, um durch herausfordernde Zeiten zu kommen. Und ich finde es so schön, dass dein Wort da nicht nichtssagend ist, sondern dass dein Wort tatsächlich ganz konkret in unseren Alltag passt und uns was zu sagen hat. Ich danke dir, dass dein Wort ist nicht auf die Ewigkeit vertröstet, sondern uns auch schon erfahren lässt, dass ein Stück dieser Ewigkeit immer heute erfahrbar ist. Ich danke dir, dass ich das selbst wieder erleben durfte, der Vorbereitung. Wir wollen dich bitten, dass heute Abend das rüberkommt, was du sagen möchtest, Jesus, dass dein Wort scheint, dass dein Wort ausstrahlt unsere Herzen und uns verändert, damit wir fest durchs Leben gehen können, dass wir fest in herausfordernde Zeit gehen können und auch fest aus ihnen herausgehen. Danke für deinen guten Geist, der in uns wirkt, der in uns lebt, voll und ganz, und der uns an all das erinnert, was du gesagt hast. Amen. Also, wie wird der Abend heute ablaufen? Ihr dürft erstmal, ne, holt euch was zu trinken und so, wenn der Mund trocken wird und so, sorgt vor. Und ansonsten, wir werden wie eine Art Bibelarbeit haben, ja, weil ich finde es doch recht wichtig, dass wir über einen Text mal genauer nachsinnen und in einen Text hineintauchen. Weil wir werden auch kleine Sequenzen haben, wo wir in der Gruppe ein paar Fragen miteinander diskutieren. Genau. Und Ziel des Abends ist es, dass wir ermutigt sind, dass wir das Wort Gottes noch nachklingen kann in unseren Alltag. Und dass es eine gute Vorbereitung ist auf die nächsten Wochen. Genau. Und so nehme ich euch jetzt einfach mal mit in dieses Thema geschenkt. Eine biblische Betrachtung zu 2. Petrus 1, 1 bis 15. Wer eine Bibel dabei hat, bitte auspacken. Wer keine hat, darf sich bitte eine holen. Weil wir machen heute Bibelarbeit. Weil es ist immer gut, seine Bibel dabei zu haben. Genau, dieses Thema, das habe ich mir nicht so ganz allein ausgedacht, sondern Ich bin selbst inspiriert und neu berührt worden von einigen Gedanken und Ausführungen zu dem heutigen Bibeltext eben aus dem 2. Petrusbrief. Und es hat mir unglaublich gut getan, wieder einmal tiefer in einen Bibeltext einzutauchen und die vielen Schönheiten der Bibel dort zu entdecken. Im August fliege ich mit den Kindern nach Korsika zu einem christlichen Urlaubsanbieter. Und das Wunderbare, worauf ich mich schon sehr freue, wird das Tauchen sein. Jetzt im Fitnesscenter habe ich mich auch mit einer Trainerin unterhalten, die auch auf Korsika war, und wir haben vom Tauchen geschwärmt. Ja, genau, weil wenn wir rein die Oberfläche des Meeres betrachten, erkennen wir nicht die Schönheit, die das Meer eigentlich beinhaltet. Erst wenn wir die Taucherbrille aufsetzen und einen Blick in die Unterwasserwelt werfen, sehen wir die wahre Schönheit des Meeres und was in ihm existiert. Und ich liebe das. Ich könnte ewig dann im Meer ausharren und einfach nur da liegen und mir das anschauen.
Das habe ich auch in der Karibik erlebt. Da war das Wasser ganz klar.
Ja.
Das war wunderschön.
Ja, ja. Und es ist ja so ähnlich, ist das ja auch mit dem Glauben und der Bibel. Wir können unseren Glauben und die Bibel oberflächlich als faszinierend erfahren, aber der tiefere Blick wird uns in den Zustand des Sehens und Staunens versetzen und den Wunsch am Leben erhalten, nicht an der Oberfläche zu bleiben, nicht bleiben zu müssen, sondern die Taucherbrille zu nehmen und einzutauchen in die wunderbare Welt der Bibel. Das ist auch ein wenig der Wunsch für heute, dass wir einen weiteren kleinen Einblick in die Welt der Bibel bekommen, der uns in unserem Glauben festigt und voranbringt. Dieser Abend ist auch der Startschuss unserer Predigtreihe, wie ich schon gesagt habe. Und nun schauen wir uns mal den Bibeltext an aus dem 2. Petrusbrief. Ich habe ihn auch hier auf dem Bildschirm, Vers für Vers, da könnt ihr also auch mitlesen. Aber auch später, für später ist es einfach gut, wenn ihr selbst eine Bibel in der Hand habt. Genau, 2. Petrus 1, 1 bis 15, ich lese den Text nach der Züricher Bibel. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, die einen Glauben, der dem unsrigen gleichwertig ist, erlangt haben durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede in Fülle durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Alles, was für das Leben und die Frömmigkeit nötig ist, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns in seiner Herrlichkeit und Güte berufen hat. Dadurch hat er uns auch die Kost und überaus großen Verheißungen geschenkt, durch die ihr Anteil an der göttlichen Natur bekommen sollt, wenn ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt wirksam ist, entflohen seid. Und eben darum sollt ihr euch eifrig bemühen, in eurem Glauben Tugend zu zeigen, in der Tugend Einsicht, in der Einsicht Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung Beharrlichkeit, in der Beharrlichkeit Frömmigkeit, in der Frömmigkeit Menschenfreundlichkeit, in der Menschenfreundlichkeit Liebe. Denn das alles, was bei euch wirksam ist und sich mehrt, lässt euch weder untätig noch erfolglos sein, wenn es um die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus geht. Wem dies nicht gegeben ist, der ist blind, kurzsichtig. Der hat vergessen, dass es gereinigt worden ist von den einst begangenen Sünden. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, bemüht euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung zu festigen. Wenn ihr dies tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn so wird euch auf vielerlei Weise großmütig Zugang gewährt werden zur ewigen Herrschaft unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Darum will ich euch stets von Neuem in Erinnerung rufen, auch wenn ihr es schon wisst und in der Wahrheit nun gegenwärtig ist gefestigt seid. Ich halte es für recht billig, euer Gedächtnis wachzurütteln, solange ich noch in diesem Zelt wohne. Ich halte es für recht und billig, euer Gedächtnis wach zu rütteln, solange ich noch in diesem Zelt wohne. Denn ich weiß, dass die Zeit nicht mehr fern ist, da ich mein Zelt abbrechen muss. So hat es mir unser Herr Jesus Christus kundgetan. Ich will aber all meine Kraft dafür einsetzen, dass ihr auch nach meinem Tod jederzeit in der Lage seid, euch daran zu erinnern. Ja, wer hat in den Bibeltexten im Vorfeld schon gelesen? Die einen oder anderen haben schon mal geguckt. Ist noch gut. Aber er ist auch ja so sehr eingänglich, finde ich, dieser Bibeltext von Petrus. Ja, wer ist eigentlich dieser Autor? Ja? Wer ist der Autor des Briefes? Petrus ist nicht irgendwer, den wir als Autor benennen dürfen. Petrus ist eine Person, die verschiedene Phasen der Nachfolge durchlebt hat. Ihr kennt wahrscheinlich alle seinen Lebenslauf. Erinnern wir uns nur mal an die große Szene, als nach einer Rede von Jesus ihn viele seiner Jünger verlassen haben und Jesus die anderen fragte, was ist mit euch? Was ist mit euch? Wollt ihr auch gehen? Und Petrus sich daraufhin zu Jesus bekennt und sagt, Herr, zu wem sollten wir denn gehen? Du sprichst Worte, die ewiges Leben schenken. Wir glauben und wir haben erkannt, du bist der Heilige Gottes. Oder anders sprachlich ausgedrückt, wohin wollt ihr denn gehen? Wollt ihr auch gehen? Und Petrus steht auf und sagt, Herr, zu wem sollen wir denn gehen? Hey, du sprichst Worte ewigen Lebens. Und wir glauben und wir haben erkannt, ey, du bist der Heilige Gottes. Könnte auch so gewesen sein. Petrus ist derjenige, der sich zu Wort meldet und sich klar zu Jesus positioniert. Du bist der Heilige Gottes. Du bist von Gott gesandt. Wir bleiben bei dir. Wo sollten wir denn sonst hingehen? Nur du hast Worte ewigen Lebens. Und heute gibt es Lobpreislieder, die auf dieses Bekenntnis geruhen. Später lesen wir in Johannes 18, als es hart auf hart kommt und Jesus verhaftet wird und die Jünger unter Bedrängnis sind, wie Petrus auf die Frage, gehörst du nicht auch zu diesem Jesus? Dreimal antwortet er dann, ich kenne diesen Kerl nicht, ich habe nichts mit ihm zu schaffen. Petrus versinkt in Scham, als er den Hahn dreimal krähen hört. Jetzt habe ich gedacht, singen wir doch dieses Lied. Herr, wohin sonst sollten wir gehen?
Zum Leben zurück. Liebe Frieden. Dein Sein, was dies erfüllt. Der alte Mann kann die Falle und du es liegt fest. An deinem Tisch hier ein Wunder geschehen.
Gott, dein
Sacket muss dies Leben fühlen. Der alte Mann gab die Falle und du es nicht fest. An deinem Tisch wird ein Hunger bestehen.
Danke, ihr zwei.
Danke, du allein.
Ja. Dann in Johannes 21 lesen wir von der Auferstehung Jesu und der Sendung von Petrus. Hast du mich lieb? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Dreimal. Dann weide meine Schafe. Jesus macht ihm aber auch deutlich, was das für einen Preis haben wird. Für ihn und mit welchem Tod er Gott verherrlichen wird. Und Jesus sagt zu ihm, folge mir nach. Allein im Johannesevangelium sehen wir diese emotionale und seelische, herausfordernde Kurve, durch die Petrus in seiner ersten Phase gegangen ist. In der Apostelgeschichte wird dann das Folge mir nach fortgeführt, in einer Art zweiten Phase. Da erfahren wir in Apostelgeschichte 1 bis 12 von der Führungsrolle des Petrus. Wir lesen von dem Pfingstwunder, von der Pfingstpredigt von Petrus und wie viele tausend Menschen dort zum Glauben kamen. Wir lesen von den ersten Gemeinden, von der ersten Gemeinde und wie Petrus überall im Land herumzog, Kapitel 9, und von vielen Wundertaten lesen wir. Und in Kapitel 10, die Geschichte vom Hauptmann, da lesen wir, wie Gott den Petrus für die Weltmission vorbereitete und die Heiden vor seinen Augen den Heiligen Geist empfingen, Apostelgeschichte 11, und er ließ sie taufen. In Kapitel 12 erfahren wir dann, dass Petrus ins Gefängnis kam und durch göttliches Eingreifen aus der Hand des Herodes befreit wurde. Und Heinz-Werner Neudorfer schreibt, soll er die ihm geschenkte Freiheit, wie früher schon einmal aus Apostelgeschichte 5, nutzen, um in Jerusalem weiterzuarbeiten? Oder soll er dem Rat der Vernunft folgen und das Weite suchen, bevor die Verfolger ihn entdeckten werden? Petrus tat das Letztere. Er verlässt Jerusalem und taucht erstmal ein paar Jahre unter und in Kapitel 15 beim Apostelkonzil, da taucht er wieder auf, bevor er wieder nach Antiochia ging. Und Neudorf schreibt weiter, für Lukas ist klar, dass Petrus sich von nun an auf einem Nebengleis der Gottesgeschichte bewegt. Das hat mich irgendwie berührt, dieser Satz. Denn wir erfahren dann erst später in den Briefen des Apostel Paulus, in Galater 2, dass Petrus in Antiochia war und mit Paulus aneinander geriet. Petrus aß mit den Heiden, aber als dann Jakobus mit einigen Judenchristen vorbeikam, da zog er sich aber wieder von ihnen zurück und er sonderte sich wieder ab. Und das hat dem Paulus nicht gepasst. Da ist der Paulus mit Petrus aneinander geraten. Und da fragt man sich doch, was ist los mit diesem Petrus? Der erste Petrusbrief ist ein sehr besonderer Brief. Also jetzt sind wir nicht beim zweiten, sondern beim ersten. Und in diesem Brief schreibt Petrus nämlich an die Gemeinde in Kleinasien. Pontus, Galatien, Kappadokien, die Provinz Asien und Bithynien, in denen Paulus zuvor Gemeinden gegründet hatte. Und an diese Gemeinden schreibt Petrus in seinem ersten Brief. Und es sind vorwiegend heidenchristliche Gemeinden, die in Bedrängnis und Leiden stehen, weil sie Christen sind. Und als Abfassungsort wird Babylon genannt, weil vermutlich als Deckname fungiert an dieser Stelle für die Welt Hauptstadt Rom. An dem Brief mitgewirkt hat Silvanus. was unter anderem auch an dem guten Griechisch erkannt wird. Der erste Petrusbrief, der hat ein wirklich schönes, gutes Griechisch. Und da merkt man, da hat Silvanus mit dran geschafft. Und der Inhalt des ersten Petrusbriefes ist sehr seelsorgerlich und auferbauend, was zum Inhalt hat, der Gemeinde zu vermitteln: Hey, bleibt dran und werdet nicht müde im Glauben. Und das finde ich jetzt schon mal so unglaublich interessant, diesen Lebenslauf von Petrus zu betrachten, wie er von Jerusalem wegging. Das heißt dann, er ging in eine andere Gegend und dann später nach Antiochia und dann ist er in Rom und vielleicht hat er sich ja gefragt, Mensch, was ist denn jetzt eigentlich mit mir los? Ja, wo ist denn der Höhenflug in meinem Leben hin? Und dann schreibt er diese Briefe und er kann sagen, hey, bleibt dran, ja, lasst nicht nach. Ihr seid Fremdlinge und seid nicht identisch mit der Welt um euch herum. So bleibt also dran und gebt nicht auf. Bekennt euch zu diesem Jesus. Ihr seid diese kleine Gruppe von Jesusleuten, die sich dadurch auszeichnet, dass sie sich nicht mit dem Mainstream der Welt der Zeit bewegt. Und deswegen kann er ja auch schreiben in seinem ersten Petrusbrief: Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Mann, wie krass ist das denn, aus der Feder eines Mannes mit diesem Lebenslauf zu lesen? Wenn ich seinen Lebenslauf betrachte und er sagt, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch, dann bekommt das schon ein ganz anderes Gewicht. Und das ist der erste Petrusbrief. Und nun würde ich gerne so mal in die Gruppen gehen und euch die Frage mitgeben, was bedeutet euch dieser Vers? Und in welcher Situation hast du erlebt, dass Gott für dich gesorgt hat? Und da können wir so einen kleinen Austausch machen. Vielleicht immer drei Leute zusammen und dann gehen wir weiter. Was bedeutet euch dieser Vers? Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und in welchen Situationen hast du es erlebt, dass Gott für dich gesorgt hat? Genau, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wow, und das aus der Feder des Petrus. Das ist stark. Ja, und der zweite Petrusbrief, um den es heute geht, zeigt, dass Petrus das Ende seines Lebens vor Augen hat. Er sitzt im Gefängnis und umso erstaunlicher ist sein Glaube, dass Gott für ihn sorgt, oder? Daher ist der Anlass des zweiten Petrusbriefes der Blick nach innen. Also der erste Petrusbrief hatte den Blick auf die äußeren Umstände, auf den Mainstream, darauf, dass sie dem treu bleiben. Und der zweite Petrusbrief richtet seinen Blick auf die inneren Belange der christlichen Gemeinde. Und dabei sind Petrus vier große Themen wichtig. Und das eine ist ein konsequenter Lebensstil, das Festhalten an den Fakten der Bibel, klare Distanz zu Irrlehren und klare Zukunftsperspektive. Und der zweite Petrusbrief ist für mich so ein hochemotionaler Text, wenn man ihn auch im Kontext des gesamten Lebens des Petrus sieht. Denn man erkennt, dass dieser Brief von jemandem geschrieben wurde, der die Achterbahn der Nachfolge erlebt und durchlebt hat. Petrus. Petrus, der Bekenner. Petrus, der Verleugner. Der Prediger. Der Leiter. Und der aus dem Gefängnis frei geworden und in der Diaspora lebende und nun auch im Gefängnis sitzende Nachfolger Jesu. Der schreibt diesen Brief nicht auf der Basis von Jahren des Höhenflugs, der Karriere und der Stärke, sondern auch jemand, der abgeben musste, der vielleicht das Gefühl des Scheiterns hatte, der in der Diaspora lebende, also in der Fremde lebende Petrus. Und dennoch, und das ist sein Herz, möchte er der Gemeinde etwas mitgeben, bevor er diese Welt verlässt. Denn Petrus sitzt im Gefängnis und er ist sich bewusst, dass es nicht gut für ihn aussieht. Wir lesen diese Texte immer so lapidar irgendwie vor uns hin. Aber da sitzt ein Mensch und schreibt und er weiß, dass es echt beschissen für ihn aussieht. Entschuldigung, aber das ist so. Könnt ihr euch das vorstellen? Also das ist vielleicht, wenn wir mal so Berichte hören von verfolgten Christen von Open Doors, die vielleicht auch nicht wissen, ob sie jemals wieder rauskommen, dann ist das hier bei Petrus nochmal on top, weil er wusste, er kommt da nicht raus. Das ist das Ende. Er ist sich bewusst, dass das, was Jesus ihm über seinen Tod sagt, bald eintreffen wird. Das sehen wir in dem Vers 15. Und wenn die Zeit mit Rückschlägen verbunden war und andere nun die Leitung in Jerusalem und anderen Gemeinden haben, ist er sich aber seiner Berufung als Apostel dennoch bewusst und er schreibt diesen hochemotionalen Brief, solange er noch in dieser Hütte ist, sagt er, Vers 14. Das Bild der Hütte oder dem Zelt. Das ist ein Bild für die Vorläufigkeit und ist der Gegenbegriff zu dem festen Bau aus dem zweiten Korintherbrief. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, also diese Hütte oder das Zelt, ich weiß nicht, was bei euch in der Bibel steht, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. So sagt Luther. Solange er aber noch in dieser Hütte, also in diesem Zelt ist, will er die Zeit nutzen, um zu erwecken und zu erinnern, wie Vers 13. Welche Wörter stehen denn da bei euch in der Bibel?
Erinnern und aufzuwecken.
Aufzuwachen?
Aufzuwecken.
Aufzuwecken und zu erinnern. Hat jemand ein anderes Wort?
Wach zu halten.
Wach zu halten.
Im Gedächtnis halten.
Im Gedächtnis halten. Genau. Ich fand das sehr schön, diese Wörter erwecken und zu erinnern. Die Art und Weise, wie Petrus jetzt davon erzählt, scheint wie selbstverständlich zu sein. Petrus schreibt in einer Dimension davon, die eine unglaublich tolle Perspektive für die Jesus-Nachfolger ist. Es ist unglaublich, wie er das hier meistert. Das, was wir heute hier sehen, das ist nicht alles, sagt er. Und das wird nicht alles sein, sondern gewiss, da kommt noch was. Diese Hütte, dieses Leben hier, das ich hier lebe, ist nicht das Ende. Und jetzt begegnen wir hier einer besonderen Sprachwelt des Petrus. Das Ende des Lebens ist nicht alles, sondern lediglich das Ausziehen. Im Griechischen steht hier das Wort Exodus. Hin zu einem neuen verheißenen himmlischen Reich, in das wir einziehen werden. Hier steht das griechische Wort Eisodos. Einmal heraus, ex, und einmal hinein, eis. Das verwendet er hier bewusst. Nein, in das feste Haus. Also während wir ausziehen aus dieser Vorläufigkeit, tun wir einziehen in einen festen Bau. Und das ist die Schwelle, zwischen der er sich gerade bewegt. Was er durchlebt, was er durchfühlt. Dieser Petrus möchte also unbedingt noch etwas für die Verbreitung des Evangeliums und der Stärkung der Gemeinde beitragen. Und ja, was ist denn das, was er da beitragen möchte? Eine Sache war auf jeden Fall, das können wir ja sagen, dass er unglaublich viel in Gemeinden unterwegs war, gepredigt hat und mit den Christen vor Ort zusammengelebt hat, also pastoral tätig war. Und von diesen vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten ist uns aber auch gar nicht so wirklich was überliefert, höchstens aus der Kirchengeschichte heraus, aber da, das ist wie weg, allein bei, ist also so als ob, Petrus müsste man schon selber fragen, damit er davon erzählen kann. Und das Zweite ist die schriftliche Welt, ja, was er beitragen kann. Also seine Briefe, die wir haben, den ersten und den zweiten Petrusbrief. Und mit denen tut er etwas dazu beitragen, damit Jesus Nachfolger ihren Weg mit Jesus fest gehen können. Er sagt, das will ich jetzt nutzen, im ersten Petrusbrief gemeinsam mit Silvanus und im zweiten Petrusbrief jetzt ich an euch. Da will ich etwas dazu beitragen, damit ihr fest im Glauben bleibt und mit Jesus geht. Und drittens, auch für die Zeit nach seinem Sterben bemüht er sich, dass sie etwas haben, das sie aufbaut und erinnert. Aber was mag das sein? Und da kommen wir nur über zwei Wege drauf, denn die Geschichte zeigt uns, das ist das Markus-Evangelium. Habt ihr das gewusst? Markus ist zwar der Autor des Evangeliums, aber die Quelle war Petrus. Denn in 1. Petrus 5, Vers 13 sehen wir auch, dass Markus Mitarbeiter von Petrus war. Also das ist auch in der Forschung, in der Wissenschaft belegt, dass Petrus die Quelle von Markus war. Petrus bemüht sich also bis zum Letzten. Denn es ist ehrlich gesagt nicht selbstverständlich, ja, dass Gemeinde in der Spur bleibt. Er bemüht sich bis zum Letzten, weil das ihm am Herzen liegt. Er will, dass es weitergeht. Er will, dass das Evangelium weitergeht. Er will, dass die Christen, die durch das Evangelium zum Glauben kommen, fest werden im Glauben. Und fest bleiben im Glauben. Denn er weiß, wie schwierig das ist. Er kennt doch das Leben, er kennt doch diese Kurve der Nachfolge. Und wie dünn manchmal das Eis ist, zu sagen, das wird mir jetzt alles zu viel mit diesem Jesus. Das ist mir alles zu anstrengend. Und die anderen Geschwister gehen mir alle auf den Sack. Kein Bock mehr. Er weiß doch, wie schwierig das ist. Und deswegen bis zum Schluss, sagt er, will ich etwas dafür tun, dass ihr befestigt bleibt.